Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Seid gegrüßt. Schön, dass ihr da seid. Ich bin Sibylle Salewski. Manche Dinge, die gehen einfach niemanden etwas an, außer einen selbst.
Individuen sollten selbst entscheiden, welcher Farbe sie ihr Schlafzimmer streichen. Sie sollten selbst entscheiden, welche Kleidung sie privat tragen dürfen. Sie sollten selbst entscheiden, ob sie lieber Erdbeereis oder Vanilleeis essen dürfen. Gemeint ist, dass es für alle Gesellschaftsmitglieder, für jedes einzelne Gesellschaftsmitglied, einen Bereich geben sollte, in dem politische Entscheidungen ausgeschlossen sind. Man sieht nun leicht, dass es nur ganz kleine Verschiebungen bedarf. Und schon ist man mitten in dem politischen Entscheidungsdilemmata. Darf ich in meinem Schlafzimmer neben Vanille- oder Erdbeereis auch Cannabis konsumieren? Darf ich mit meinem privat getragenen Kopftuch auch Richterin werden? Es handelt sich bei diesen und ähnlichen kollektiven Entscheidungsproblemen nicht um zufällig hochgejazzte Modeprobleme einer hyperindividualisierten, multipluralen Gegenwartsgesellschaft, sondern vielmehr um ein strukturelles Problem des kollektiven Entscheidens in liberalen Gesellschaften.
In liberalen Demokratien, wie wir sie hier in Deutschland zum Beispiel haben, da gibt es Dinge, die privat sind. Da entscheide ich ganz alleine, was ich tue und mache. Und es gibt öffentliche Bereiche. Dazu gehört alles, worüber in einer Demokratie gemeinschaftlich verhandelt und entschieden wird. Zum Beispiel über die Frage, ob Deutschland ein anderes Land mit Waffen beliefern sollte oder nicht. Das ist keine Frage, die nur mich etwas angeht. Das betrifft alle, die hier leben. Es ist eine politische Entscheidung, an der wir indirekt durch die von uns gewählten Volksvertreter beteiligt sind. So weit, so gut. Freiheit im Privaten und Beteiligung aller Bürgerinnen und Bürger, wenn auch indirekt, an Entscheidungen, die öffentliche Bereiche betreffen. Das macht eine Demokratie aus. Der Haken, wer entscheidet, was in den Bereich des Öffentlichen gehört und was in den Bereich des Privaten? Für die Antwort auf diese Frage gibt es nämlich selbst keine demokratischen Entscheidungsregeln. Das sagt die Rechtswissenschaftlerin Marietta Auer. In ihrem Vortrag nennt sie dieses Problem das liberale Paradoxon. Dieses Paradoxon gab es schon immer in Demokratien. Es gehört strukturell zu demokratischen Gesellschaftsformen dazu. In dieser Hinsicht ist das Problem also nicht neu. Aber, argumentiert Auer, es hat eine neue Dimension bekommen. Denn durch die neuen digitalen Technologien hat sich die Grenze zwischen Privatem und Öffentlichem aufgelöst wie nie zuvor. Warum das ein Problem ist und warum wir dringend lernen müssen, einen Weg zu finden, damit umzugehen, das erzählt Marietta Auer jetzt in ihrem Vortrag. Er hat den Titel Aporien moderner Entscheidungsfreiheit, liberales Paradoxon und liberal konditioniertes Subjekt. Sie hat diesen Vortrag gehalten am 20. Juni 2024 an der Humboldt-Universität zu Berlin und zwar im Rahmen der Mosse Lectures 2024. Die hatten in diesem Jahr das Thema Dramen des Entscheidens.
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, mein Thema heute, die Aporien moderner Entscheidungsfreiheit, liberales Paradoxon und digital konditioniertes Subjekt. Was ich dabei zusammenbringen möchte, sind zwei Probleme moderner Gesellschaftstheorie, die ich finde, gerade in ihrem Zusammenspiel zusammen betrachtet werden sollen. Zum einen ist jedenfalls in westlichen Demokratien seit einiger Zeit vermehrt zu beobachten, dass sich über grundlegende Fragen des Zusammenlebens kein Konsens über gemeinsame Werte und Interessen mehr erzielen lässt. Also wir leben in Fragen wie, ganz aktuell, Israel, Palästina, Migration, Islam, Postkolonialismus oder Gender. Eine zunehmende Polarisierung von Diskurspositionen, die sich teils durchaus auf beiden Seiten so darbieten, dass es gar nicht mehr darum geht, mit der Gegenposition in ein Gespräch einzutreten, sondern vielmehr nur noch darum, diese Gegenposition ganz und gar aus dem Diskurs zu eliminieren oder neudeutsch zu canceln. Mein erstes Ziel heute wird sein, zu zeigen, dass es sich dabei nicht um ein neues Phänomen handelt, sondern dass die Wurzel der Unentscheidbarkeit in gegenwärtigen liberalen Diskursen in einem klassischen Entscheidungsproblem der liberalen Gesellschaftsverfassung liegt, das man mit Amartya Sen als sogenanntes liberales Paradoxon bezeichnen kann und das etwa Folgendes bedeutet: Liberale Demokratien besitzen keine übergeordnete Entscheidungsregel, um einen Konsens über den Gegenstand des politischen Konsenses herzustellen. In der Folge treten in liberalen Gesellschaften nicht nur zufällig, sondern vielmehr strukturnotwendig Probleme der Art des einen private Freiheit ist des anderen öffentliches Ärgernis auf. Fragen der Art, wie viel Freiheit den Freiheitsfeinden, prägen daher nicht nur zufällig den liberalen öffentlichen Diskurs, und zwar nicht erst seit heute, sondern vielmehr seit es das auf privater Freiheit basierende liberaldemokratische Gesellschaftsmodell gibt. Und das heißt spätestens seit dem Aufklärungszeitalter und, wenn Sie noch eine Jahreszahl hören wollen, 1789. Das ist ein Thema. Zum anderen leben die westlichen Demokratien heute unter der neuen Herausforderung der digitalen Verfasstheit ihrer öffentlichen Diskurse. Also dass der digitale Strukturwandel der Öffentlichkeit genau eben das ist, nämlich ein Strukturwandel der Öffentlichkeit, der an Fundamentalität, dem Strukturwandel von etwa der bürgerlichen Öffentlichkeit des 19. Jahrhunderts hin zur sozialstaatlich verfassten Industriegesellschaft des 20. Jahrhunderts mit ihrer massenkulturellen Öffentlichkeit in nichts nachsteht, das hat vor einiger Zeit so schon Jürgen Habermas formuliert. Nach Habermas besteht der auf die aktuelle Verfassung der digitalen Gesellschaft bezogene sogenannte neue Strukturwandel der Öffentlichkeit darin, dass die Sphäre der Medienöffentlichkeit, die für den demokratischen Prozess konstitutiv ist, unter dem Einfluss von digitalen Plattformmedien zunehmend deformiert wird. Statt politischer Information durch professionelle Medien, deren Aufgabe in ihrer Filterfunktion für sinnvolle Informationen liegt, dominieren dort nunmehr Aufmerksamkeitsökonomien, die nicht mehr auf den Informationswert, sondern nur noch auf den Erregungswert einer Nachricht ansprechen und sich damit von der politischen Sachdiskussion zunehmend, und zwar algorithmisch gezielt gesteuert, entfernen. Im Ergebnis führen diese Diskursverschiebungen dazu, dass die ohnehin bestehenden Aporien der liberalen Demokratien in den Echokammern des Internets eine fatale Selbstverstärkung erfahren. Und das soll mein zweites Thema heute sein. Kollektive Entscheidungsprozesse kranken nicht mehr einfach nur am liberalen Paradoxon, sondern an den durch die digitale Konditionierung des öffentlichen Diskurses nochmals potenzierten liberalen Paradoxon. Und wie beides zusammenhängt, das möchte ich Ihnen heute vorstellen. Und ich werde dazu in 4 Schritten vorgehen. Zunächst möchte ich kurz auf die Grundzüge des auf individuelle Freiheit gegründeten Legitimationsökonomie der liberalen Gesellschaft eingehen. Also was ist eigentlich diese liberale Gesellschaft? Wie funktioniert sie? Von dort komme ich zweitens auf das sogenannte liberale Paradoxon zu sprechen. Drittens wird es dann darum gehen, was genau Digitalisierung eigentlich bedeutet. Ist es etwas Neues oder gibt es es nicht vielmehr schon sehr lange? Und hier möchte ich eine kleine Ideengeschichte der Berechenbarkeit der modernen Gesellschaft oder des modernen Individuums mit hoffentlich etwas überraschenden Einsichten präsentieren. Und am Schluss möchte ich dann beide Gedankenstränge zusammenbringen und die Frage stellen, wie wirkt sich die gewandelte Informations- und Aufmerksamkeitsökonomie der digitalen Gesellschaft auf das fundamentale Entscheidungsparadoxon am Grunde des liberalen Gesellschaftsmodells aus. Und dann komme ich schließlich zum Kern dessen, was dieses Semester das Thema der Moss Lectures bildet, nämlich ein Drama des Entscheidens. Damit komme ich also gleich zum ersten Teil. Zunächst ein kurzer ideengeschichtlicher Blick auf die normativen Grundlagen des liberaldemokratischen Gesellschaftsmodells. In den neuzeitlichen Demokratien des Westens ist die Ausübung staatlicher Macht nur legitim, wenn sie demokratisch verfasst ist. Das ist geradezu ein Gemeinplatz. Man kann hier von einem westlichen institutionellen Konsens sprechen. Staatliche Institutionen wie Parlamente, Gerichte und auch Verwaltungsbehörden sind nun genau dann demokratisch legitimiert, wenn sich ihre Legitimation, also auch selbst vermittelt durch viele Kettenglieder, aber schließlich doch auf die dem Staat unterworfenen einzelnen Subjekte zurückführen lässt. Und dahinter steckt letztlich der Grundgedanke der Aufklärung, dass nur der einzelne Mensch selbst, also das autonomiebegabte Individuum, als tauglicher Normsetzer in Betracht kommt. Die Zauberformel lautet volenti non fit injuria, also wer zustimmt, dem geschieht kein Unrecht. Und was im Kleinen für den individuellen Vertrag gibt, gilt, so haben sich das Denker der Aufklärung gedacht, auch im Großen auf der Ebene des Gesellschaftsvertrags, der den gesamten Staat trägt. Und so war der Kontraktualismus erfunden, die Lehre vom Gesellschaftsvertrag, die sich auch als Universalisierung des privatrechtlichen Rechtsgedankens deuten lässt. Also alle Rechtsverhältnisse vom alltäglichen Kaufvertrag bis hin zur Staatsgründung und zum völkerrechtlichen Vertrag beruhen danach auf der einzigen legitimierenden Macht des Vertragsprinzips. Demokratie und Liberalismus gehen in diesem Gedanken ebenfalls Hand in Hand, denn Entscheidungen, die eine Vielzahl von Menschen betreffen, sind nur dann legitim, wenn sie von der kollektiven Selbstbestimmung aller Beteiligten getragen werden, die sich wiederum auf die individuelle Autonomie jedes einzelnen Beteiligten zurückführen lassen muss. Es gibt im liberal-demokratischen Staatsmodell also zwei Ebenen zu unterscheiden. Also und zwei Ebenen von rechtfertigendem Freiheitsgebrauch. Oben, gewissermaßen bildlich oben, ist die Ebene des Staates, der Öffentlichkeit, auf denen die Bürger als Staatsbürger zusammenkommen. Wir hatten vorhin schon gehört, das sind die Citoyens. Und Kraft ihres demokratischen freien Willens dort den Staat tragen und seine Entscheidungen durch ihre kollektive Autonomie legitimieren. Unten dagegen, an der Basis der Gesellschaft, ist die Ebene des Privatbürgers, der Privatheit, der bürgerlichen Gesellschaft, des Bourgeois. Auf dieser Ebene kommen die Individuen als Privatbürger gedanklich unverbunden zusammen und leben unter Privatrechtsgesetzen, genießen Privatautonomie und ordnen ihre Verhältnisse durch individuelle Verträge. So, wie gelingt es nun aber dem liberalen Staat, beide Ebenen zusammenzudenken? Und genau hier setzen die Theorien des Kontraktualismus an, nämlich der Lehre vom Sozialvertrag oder vom Staatsvertrag. Im Wesentlichen gibt es zwei Lager. Die einen glauben, dass der Übergang von individueller zu kollektiver Freiheit bruchlos möglich ist, wobei die individuelle Freiheit die Grundlage bildet, aus der zugleich der ganze staatliche Überbau folgt. Und die anderen glauben das nicht oder zweifeln es zumindest an, weil sie sehen oder es zumindest ahnen, dass durch die Aufaddierung individueller Präferenzen zu einem Kollektivwillen etwas Neues, ein Aliud und eben nichts bruchlos Vermittelbares entsteht. Zur ersten Gruppe gehört namentlich dieser Herr hier, das ist Immanuel Kant. Im kantischen Weltbild bildet Autonomie bekanntlich ein universelles, rationales Substrat, das nicht nur allen Individuen gleichermaßen zukommt, sondern auch sie auch miteinander als moralische Universalie verbindet. Es bedarf also für Kant gar keiner besonderen Begründung der Annahme, dass auch die Vereinigung all dieser individuellen Einzelwillen unter einem Rechtsgesetz wiederum Ausfluss derselben moralischen Universalie ist, sich also weder nach Art noch nach Inhalt vom rationalen Vernunftgebrauch des Einzelnen unterscheidet. Dabei baut Kant allerdings, ohne das anscheinend selbst zu bemerken, eine verdeckte normative Zwischen- oder Zusatzbedingung ein, die die Freiheit auf der individuellen Ebene schon in einer fundamentalen Weise qualifiziert und beschränkt. Freiheit muss nämlich nach Kant, wenn sie als normativ rechtfertigendes Prinzip wirksam sein soll, strikt von schrankenloser Willkür getrennt werden. Also Freiheit ist nicht gleich Willkür. Freiheit ist bekannt, nicht jede beliebige Freiheit, eben nicht jede Willkür, sondern nur eine solche Freiheit, die von moralischer Autonomie, also der Fähigkeit zur Selbstbeschränkung der individuellen Willkür durch ein sittliches Gesetz getragen ist. Also Autonomie ist im kantischen Weltbild, um das nochmal anders zu formulieren, die Fähigkeit, sich selbst Regeln zu geben und sich vor allem selbst Grenzen zu setzen. Die Grenzen sind also immer schon mitgedacht. Und ohne diese Fähigkeit ist nach Kant auch keine republikanische, liberal-demokratische Staatsverfassung möglich. Und nur in diesem normativ bereits sehr speziellen Bild, nennen wir es das pastorale Idyll des liberalen Rechtsstaats, fallen dann auch alle anderen Elemente des demokratischen Liberalismus an ihren Platz. So kommt Freiheit nach Kant folgerichtig allen autonomiefähigen Personen zu, die gerade deswegen als Personen anerkannt sind, weil in der Fähigkeit zum Autonomiegebrauch auch der Kern ihrer Personenwürde steckt. Aus Freiheit im Sinne von Autonomiefähigkeit folgt dann zugleich die Menschenwürde und die Berechtigung des allgemeinen Gleichheitssatzes. Denn gerade darin, dass alle Menschen autonomiefähig sind, sind sie auch frei und gleich. Und die freien Individuen lassen sich zwanglos, wenn sie ihre Willen äußern, zu einem freien Kollektivwillen in einem egalitären, demokratischen Gemeinwesen vereinigen. Soweit also das eine, das optimistische Lager. Das andere pessimistische oder skeptische Lager sieht dagegen, dass sich diese Vereinigung so bruchlos nicht ermöglichen lässt. Oder lässt dies zumindest erahnen, indem sie in ihrem Theoriegebäude gerade an dieser Stelle eine auffällige Lücke oder ein allzu glänzendes Scharnier einbaut. Der Ahnherr dieser Theoriegruppe ist Jean-Jacques Rousseau. Und das Scharnier in Rousseaus Theorie heißt bekanntlich Volonté générale, der Gemeinwille. Nach Rousseau entsteht der Gemeinwille durch quasi alchemistische Verschmelzung aller Einzelwillen, sodass kein Unterschied mehr zwischen beiden besteht und dass jedes Handeln auf der Grundlage des Gemeinwillens gegenüber jedem Einzelnen unabhängig von seinem Inhalt gerechtfertigt ist. Nun ist aber ganz offensichtlich, und das ist auch von Rousseau-Interpreten sehr schnell bemerkt worden, dass darin eine unglaublich ambivalente Demokratietheorie steckt. Die maximale Basisdemokratie und den absoluten Volkswillen ebenso rechtfertigen kann wie einen absolutistischen Staat mit einem quasi absolutistischen Gemeinwillen im Hobbeschen Sinne. Und nicht zu Unrecht ist bemerkt worden, dass Rousseau hier viel näher an Hobbes liegt als an Kant. Und genau diese Erfahrung wurde mit Rousseaus Bauplan der Demokratietheorie dann ja auch in der Praxis gemacht. Denn die allgemeine Freiheit und Gleichheit, die mit der Französischen Revolution versprochen worden war, erwies sich in der Praxis bald als undurchführbar und kippte tatsächlich nach kürzester Zeit um in Terrorherrschaft und Despotie. Und genau diese Furcht, dass liberale Demokratien aus sich selbst heraus in Totalitarismus umkippen können, liegt seitdem als basso continuo vielen liberalen Theorien, etwa aus der Zeit des europäischen Totalitarismus, des Zweiten Weltkriegs oder auch des Kalten Kriegs zugrunde. Wie lässt sich verhindern, fragen diese sogenannten Cold War Liberals. Zu sehen sind hier Karl Popper, Isaiah Berlin, Hannah Arendt und Judith Sklar. Wie lässt sich also verhindern, dass die Demokratie in einen Totalitarismus der Massen umkippt, der sich blind beliebigen Ideologien anvertraut und totalitären Führern hingibt? Dass das eine reale Gefahr ist und die Realbedingungen demokratischer Willensbildung weit weg vom kantischen oder rousseauschen Ideal kollektiver Autonomie liegen, hat das 20. Jahrhundert für diese Denker hinlänglich gezeigt. Von dort führen dann geistige Verbindungslinien bis hin zu heutigen Autoren, die seit einiger Zeit wieder vermehrt das drohende Scheitern der liberalen Demokratien des Westens an die Wand malen und den Heraufzug eines neuen totalitären Zeitalters der ideologisch gespaltenen Massendemokratie konstatieren, in der keine rationale politische Entscheidung mehr möglich ist. Wie kommt nun, und damit komme ich zum zweiten Teil meiner Ausführungen, das liberale Paradoxon in den Blick? Nun, man könnte argumentieren, und so ist auch in allen gefährdeten Demokratien bis hin zum Sturm auf das Kapitol in Washington am 6. Januar 2021 immer wieder argumentiert worden, dass auch die Freiheit, einen Diktator zu wählen, zu den urdemokratischen Freiheiten gehört. Wenn der Gemeinwille das so will, sollte er an diesem Willen also nicht gerade mit Rücksicht auf das demokratische Prinzip gehindert werden. Nun gerät eine solche Argumentation aber nicht nur in offensichtlichen Widerspruch mit all dem, was in den westlichen Demokratien spätestens seit den Erfahrungen des 20. Jahrhunderts gelebte Praxis ist und gerade aktuell wieder eingehend diskutiert wird, nämlich inwieweit es institutioneller Vorkehrungen gegen institutionellen Missbrauch braucht, sondern das begibt sich auch in Widerspruch mit der Demokratietheorie der Aufklärungszeit. Denn so hatten sich das ja weder Kant noch Rousseau vorgestellt, dass Demokraten in funktionierenden Demokratien laufend daran gehindert werden müssen, im Vollbesitz ihrer angeblich normativ einzig relevanten Freiheit das demokratische Projekt als solches gegen die Wand zu fahren. Woran krankt es also? Und wie lassen sich die Grenzen der legitimen kollektiven Autonomie in den heutigen westlichen Demokratien angemessen beschreiben? Einen analytischen Begriff, um das Phänomen überhaupt einmal zu verstehen, sicher nicht der einzige, aber ich halte es für einen weiterführenden Ansatz, bietet nun das sogenannte liberale Paradoxon. Dabei handelt es sich um ein von Amartya Sen, Wirtschaftsnobelpreisträger des Jahres 1998, formuliertes sogenanntes Unmöglichkeitstheorem aus der kollektiven Entscheidungstheorie. Also um einen mathematischen Beweis. Und keine Sorge, ich erspare Ihnen alle Details. Ich erkläre Ihnen nur grundsätzlich, wie es funktioniert. Und zwar funktioniert es so, dass man mit mathematischen Mitteln eine sehr einfache Gesellschaft modelliert, in der genau zwei Personen über genau zwei politische Alternativen zu entscheiden haben und sich schon dabei so in hoffnungslose Widersprüche verwickeln, dass für jede größere Gesellschaft mit mehr Entscheidungsoptionen im Erstrechtsschluss dasselbe in noch verstärktem Maße gelten muss. Amartya Sens Beispiel war nun folgendermaßen konstruiert. Man denke sich eine, wie gesagt, ganz kleine Gesellschaft von genau zwei Personen. Bei Sen war das eine lockere L und eine prüde P. Und die politische Entscheidung, die die beiden zu treffen haben, ist ein klassisches Problem der Cancel Culture. Nämlich soll ein bestimmtes Buch bei Sen, in Sens originaler Fassung aus dem Jahr 1971 war das Lady Chatterley's Lover von D.H. Lawrence. Soll dieses Buch also also heutige Interpreten können natürlich hier unschwer aktuelle Skandaltexte etwa aus den Genres Genderkritik oder Islamkritik substituieren. Nehmen wir etwa Material Girls von Kathleen Stock oder sowas. Also soll dieses Buch in einer Gesellschaft frei verfügbar sein und gelesen und diskutiert werden? Oder soll es nur eingeschränkt verfügbar sein? Oder soll es ganz verboten werden? Zen konstruiert nun folgendes Entscheidungsparadox. Und wir nehmen an, dass es in einer liberal-demokratischen Gesellschaft vier elementare und auf den ersten Blick ganz unscheinbare und leicht zu erfüllende Bedingungen für kollektive Entscheidungen geben muss. Erstens müssen die individuellen Präferenzen rational in einem scheinbar ganz schwachen Sinne sein. Also die eigene Wahl, egal was ihr Inhalt ist. Wir schauen gar nicht auf den Inhalt, wir schauen nur, ob der Inhalt in sich rational ist. Also eigene Präferenzen sollten in sich konsistent sein. Das ist Nummer eins. Zweitens sollte etwas so Ähnliches gelten wie ein Grundsatz der Gleichheit der Wahl. Zen nennt das die Unbeschränktheit möglicher Präferenzordnungen. Gemeint ist, dass jede mögliche Rangfolge der Präferenzen jedes Einzelnen im kollektiven Entscheidungsergebnis auch gleichermaßen berücksichtigt wird. Also alles, was jeder Einzelne rational in die Diskussion einbringt, sollte dann auch gleichermaßen in die kollektive Entscheidung einfließen. Auch ganz easy scheinbar. Drittens brauchen wir sowas wie die konsistente Erfüllung von Wahlversprechen. Das ist die sogenannte Pareto-Bedingung. Auch auf den ersten Blick ganz einfach. Wenn jedes einzelne Gesellschaftsmitglied eine bestimmte Entscheidung besser mit, also wenn Einstimmigkeit besteht, dass eine bestimmte Entscheidung präferiert werden soll, dann sollte die Gesellschaft als Ganzes genau diese Entscheidung treffen. Und viertens und schließlich, und hier steckt die Krux, sollte aber auch die sogenannte Liberalismus-Bedingung gelten. Gemeint ist, dass es für alle Gesellschaftsmitglieder, für jedes einzelne Gesellschaftsmitglied einen Bereich geben sollte, in dem politische Entscheidungen ausgeschlossen sind, in dem sie also ausschließlich selbst das Sagen haben und sich nicht von der Gesellschaft reinreden lassen müssen. Und genau das ist nun eigentlich wesentlich für eine liberale Gesellschaft. Gemeint ist etwa, Individuen sollten selbst entscheiden, welcher Farbe sie ihr Schlafzimmer streichen. Sie sollten selbst entscheiden, welche Kleidung sie privat tragen dürfen. Sie sollten selbst entscheiden, ob sie lieber Erdbeereis oder Vanilleeis essen dürfen oder so. So, man sieht nun leicht, dass es, nimmt man nochmal die letztgenannten Beispiele, nur ganz kleine Verschiebungen in deren Argumentationshaushalt bedarf. Und schon ist man mitten in dem politischen Entscheidungsdilemmata, die Struktur des liberalen Paradoxons beschreiben oder definieren und für die man nur die Zeitung aufschlagen muss, und schon hat man täglich jede Menge Beispiele dafür. Beispiel: Darf ich in meinem Schlafzimmer neben Vanille- oder Erdbeereis auch Cannabis konsumieren? Darf ich mit meinem privat getragenen Kopftuch auch Richterin werden? Soll es das von mir privat geschätzte Schweinefleisch oder umgekehrt einen Veggie Day auch in Schulkantinen geben dürfen oder sogar müssen? Man sieht, die Beispiele lassen sich fast beliebig vermehren. Und wichtig ist, es handelt sich bei diesen und ähnlichen kollektiven Entscheidungsproblemen nicht um zufällig hochgejazzte Modeprobleme einer hyperindividualisierten, multipluralen Gegenwartsgesellschaft, sondern vielmehr um ein strukturelles Problem des kollektiven Entscheidens in liberalen Gesellschaften. Sehen wir uns die Struktur noch ein bisschen genauer an. Der Kern des Paradoxons besteht darin, dass jedes Set von kollektiven Präferenzen, also übersetzt gesagt, jede politische Entscheidung der Gesamtheit, also des Souveräns, zugleich eine meist unausgesprochene, sekundäre politische Entscheidung, also so eine metapolitische Entscheidung, darüber enthält, welcher Bereich aus dem politischen Entscheiden ausgeschlossen oder ausgeklammert und also liberal offen und privat bleibt. Und genau darin steckt das Paradoxon, denn es gibt, wie Zen zeigt, keine allgemeine politische Entscheidungsregel, die gleichzeitig alle genannten Bedingungen erfüllt, die also gleichzeitig alle politischen und alle privaten Präferenzen widerspruchsfrei befriedigt, solange jedes private Interesse auch politisch und jedes politische Interesse auch privat sein kann und diese Frage ihrerseits Gegenstand sowohl politischer als auch privater Präferenzen sein kann. Das heißt, es gibt in jedem, und zwar ausnahmslos in jedem liberaldemokratischen Entscheidungssystem, Grenzfälle, in denen die Liberalismusbedingung mit der konsistenten Erfüllung des politischen Willens einer Mehrheit oder zumindest einer lauten Minderheit von Wahlberechtigten in Konflikt geraten wird. Nochmal, liberale Demokratien besitzen keine übergeordnete Entscheidungsregel um einen Konsens über den Gegenstand des politischen Konsenses herzustellen, also darüber, worüber überhaupt politisch verhandelt werden kann, versus was unverfügbar und jeder Diskussion entzogen bleiben muss. Und genau daraus, dass diese Frage ihrerseits wieder der Verhandlung bedürfte, aber auf Unverfügbarkeiten auf einer höheren Ebene stößt, entstehen dann Entscheidungsprobleme der Art, des einen private Freiheit ist, des anderen öffentliches Ärgernis. Anders gewendet, der Liberalismus ist als Gesellschaftstheorie aus sich selbst heraus strukturell nicht in der Lage, eine Definition des gebotenen Mindestkonsenses für die Aufrechterhaltung seiner eigenen Existenzbedingungen zu formulieren. Blickt man nun ideengeschichtlich zurück, ist es interessant, wann dieser Gedanke lange vor Amartya Sen zum ersten Mal aufkam. Einer der Schlüsseltexte ist Hegels Rechtsphilosophie von 1820, in der die Unversöhnlichkeit des Individualwillens und des Gemeinwillens in der bürgerlichen Gesellschaft, Hegel spricht hier von dem Allgemeinen und dem Besonderen, erstmals klar auf den Punkt gebracht wird. In der Folge wird die bürgerliche Gesellschaft, die die Ansprüche des Einzelnen nie befriedigen und nie im Gemeinwillen vollständig aufheben kann, ständig über sich hinausgetrieben, so Hegel, ist also strukturnotwendig instabil. Hegel zieht daraus nun schon nach Ansicht seiner eigenen Zeitgenossen konservative bis geradezu reaktionäre Schlüsse, die letztlich auf einen starken preußischen Staat hinauslaufen. Bei seinem Schüler Karl Marx kehrt diese Kritik dann bekanntlich im umgekehrten Gewand der linksprogressiven Kritik der bürgerlichen Ideologie wieder. Nach Marx besteht die bürgerliche Ideologie darin zu glauben, der Einzelne sei im Rahmen der liberalen Grundfreiheiten tatsächlich frei. Für Marx ist das die bürgerliche Ideologie oder die Ideologie der bürgerlichen Gesellschaft. Als Konsequenz fordert Marx dann bekanntlich gerade nicht den starken Staat, sondern etwas wolkig die wahre Emanzipation des Einzelnen jenseits bürgerlicher Freiheitsrechte und insbesondere bürgerlicher Eigentumsrechte. Später, etwa bei den schon genannten Cold War Liberals, kehrt sich die Kritik der normativen Leerstelle im Herzen der liberalen Gesellschaft dann wieder auf die konservative Seite und warnt nun vor der Gefahr des demokratischen Totalitarismus. Und eine ähnliche Stoßrichtung besitzt in der deutschen Nachkriegsdebatte etwa das berühmte Böckenförde-Diktum, Juristen hier ist das ein Begriff, wonach der freiheitliche, säkularisierte Staat von Voraussetzungen lebt, das ist ein Zitat, die er selbst nicht garantieren kann. Böckenförde, großer Verfassungsrechtler der BRD, schließt daran dann religiös grundierte Forderungen nach politischer Bildung und Erziehung zu einer Art Leitkultur. Und das ist jetzt nicht zufällig in der heutigen politischen Debatte wieder ein Topos, weil das Grundproblem der Debatte, wie gesagt, strukturell unlösbar ist. Ein letzter Gedanke dazu. Warum fällt dieses Entscheidungsproblem, wenn es doch so fundamental ist, in der Praxis des liberalen Rechtsstaats nicht sofort ins Auge? Also warum glauben wir trotzdem, dass wir meistens entscheiden können? Also wir können es auch in den meisten Fällen. Es handelt sich um ein mathematisches Grenzproblem, das muss man auch dazu sagen. Aber auch in den Fällen, wo es auftritt, wie lösen wir es eigentlich? Eine Strategie der liberalen Gesellschaft im Umgang mit dem Problem besteht schlicht darin, die Grenzen zwischen Freiheit oder individueller Freiheit und dem gesamtgesellschaftlich Gewollten durch den Begriff der Autonomie, dessen sich das Recht ja an ganz vielen Stellen bedient und der in der kantischen Philosophie ja auch gezielt eine Vermittlerfunktion zwischen dem Gewollten und dem Gesollten einnimmt, zu verschleifen. So hatte Kant es sich ja eigentlich auch vorgestellt, bloß nicht gerade so, wie es tatsächlich gemacht wird in unserem heutigen Recht. So spricht das moderne Recht etwa von Privatautonomie, Patientenautonomie oder Datenautonomie und gesteht dadurch alledem eine sittliche Dignität zu, die ihm in der Realität möglicherweise gar nicht zukommt, behält sich aber paradoxerweise gleichzeitig vor, diese als Autonomie etikettierten simplen Freiheiten, wo wir eigentlich gar nicht wissen, ob der Einzelne jetzt wirklich mit seinen Daten verantwortungsvoll agieren will, wenn er auf Zustimmen klickt, durch Gebote, Verbote oder verhaltenssteuernde Nudges nahezu universell zu regulieren. Eine ähnliche Diskursverschleifung findet auch auf der grundrechtlichen Ebene statt. Hier sprechen wir von Grundfreiheiten, zugleich jedoch von einer objektiven Wertordnung des Grundgesetzes. Und durch die universell nötigen Abwägungsentscheidungen zwischen kollidierenden Freiheitsrechten entsteht wiederum eine durchgängig normativ regulierte Freiheitslandschaft. Fazit: Freiheit gibt es in der liberalen Gegenwartsgesellschaft paradoxerweise nie unbeschränkt. Wir werden gegen Kant und mit Hegel, voilà, vielfach durch das Recht zur Sittlichkeit gezwungen, ganz einfach, weil die Gesellschaft aus sich selbst heraus diese Grundbedingung des Zusammenlebens nicht oder nicht genug oder nicht mehr aufbringen kann. Wie wirken sich nun, damit komme ich zum dritten Teil meiner Ausführungen, die Phänomene der Digitalisierung zusätzlich auf dieses liberale Paradoxon, also diese aporetische Unvermittelbarkeit zwischen individuellem Diktaturbedürfnis in seiner persönlichen Sphäre und kollektivem sittlichem Zwang zum Gemeinwohl aus? Ich möchte jetzt hier ein bisschen anders als üblicherweise jetzt nicht gleich in die Digitalisierung hineingehen, sondern ideengeschichtlich vorgehen. Zwei Zugänge. Ein erster Zugang, also ein erster Ansatz, nennen wir den apokalyptischen oder auch autokratischen Ansatz zur Beschreibung der Effekte der Digitalisierung läuft darauf hinaus, dass sich das Individuum in der digitalen Gesellschaft schlicht auflöst, so wie ein Stück Zucker im Kaffee. Also dass wir wie bei Orwell alle zu bloßen Datenpunkten im großen Big Data Netz zusammenschrumpfen und dadurch sozusagen umfassend berechenbar und kontrollierbar werden. Und es gibt tatsächlich einige Evidenz dafür, dass es theoretisch jedenfalls in Ansätzen bereits möglich ist. So lassen sich auf der Grundlage von Big Data Analysen von Plattformdaten etwa die Präferenzen, die Charakterzüge und das Verhalten bestimmter einzelner Menschen genauer vorhersagen, als Menschen aus deren Nahbereich das könnten oder teils sogar genauer als die Menschen selbst, um die es hier geht, das könnten. Also das Internet kennt einen besser, als man selbst sich kennt. Das wirklich Erstaunliche ist es dabei, dass es auf die Daten des betreffenden Individuums selbst gar nicht ankommt. Es reicht ein reiner statistischer Abgleich mit Häufigkeitsverteilungen. Und wenn nur die zugrunde liegende Datenmenge groß genug ist, und das ist sie, weil sie wächst ja bekanntlich exponentiell, wir alle tagen jeden Tag zu ihrem weiteren Wachstum bei. Spinnt man diese sozusagen apokalyptische Erzählung weiter, entsteht dann das, was Gilles Deleuze hier so beschreibt: Das unteilbare menschliche Individuum, die singuläre Person, geht irgendwann verloren und verwandelt sich in ein teilbares, berechenbares Dividuum. Das ist genau das, was Dividuum natürlich bedeutet. Das hätte sicher auch Konsequenzen für das Recht. Aus dem subjektiven Recht oder dem Individualrecht würde ein Dividualrecht, das den Menschen nicht mehr als unteilbare, freie, autonome Person anspricht, sondern vielmehr als eben berechenbares Ergebnis eines bloßen Typenvergleichs. Das Individuum und sein Wille würden dann für rechtliche Steuerungszwecke, auch für ökonomische Steuerungszwecke letztlich irrelevant. Man könnte einfach berechnen, was man mit den Menschen machen soll, um sie optimal zu steuern. Und so gibt es tatsächlich ernsthafte Überlegungen von Rechtstheoretikern, vor allem solchen aus USA mit ökonomischem Hintergrund, zur Möglichkeit eines digital sogenannten granularisierten Rechts, das für jede Person je nach ihren berechenbaren Persönlichkeitseigenschaften genau die individuelle Regel zurechtschneidet oder zurechtrechnet, um deren Gesetzestreue und soziale Verträglichkeit zu optimieren. Auch hier muss man gar nicht dystopisch denken, um zu sehen, dass es sowas längst gibt. Man denke nur an das chinesische Sozialpunktesystem oder auch hierzulande geltende digitale Versicherungstarife. Was wäre nun die Konsequenz für das liberale Paradoxon in einer solchen Welt? Nun, es würde Wunschtraum aller Autokraten wohl genauso verschwinden wie das Individualrecht. Das heißt ja nicht ohne Grund liberales Paradoxon und nicht illiberales Paradoxon. Also wenn man über die Defizite der liberalen Gesellschaft spricht, muss man sich immer auch dazu denken, was die Alternative wäre, und die ist ziemlich sicher nicht besser. Das muss man immer auch dazu denken. Daher glaube ich letztlich auch nicht, dass die apokalyptische Version der digitalen Gesellschaft erstens so eintritt und zweitens in die Richtung weist, aus der wirklich die akuten Gefahren für die modernen liberalen Demokratien drohen. Es reicht dazu schon, und damit komme ich jetzt zu dem, was ich eigentlich machen will, nämlich Ideengeschichte, ein bisschen weiter auszuholen und zu sehen, dass wir schon seit sehr langer Zeit berechenbar sind, beziehungsweise Versuche, die Gesellschaft berechenbar zu machen, geradezu eine Signatur der modernen und zwar wiederum der gerade der westlichen aufgeklärten Gesellschaft ist oder bilden. Digitale Steuerung muss also mit liberaler Politik und dem liberalen Gesellschaftsmodell zusammengedacht werden. Eine Theorie der digitalen Gesellschaft, die Berechenbarkeit und Autonomie gegeneinander ausspielt, greift zu kurz. Erst durch die Hybridisierung mit digitalen Medien kann sich das Individuum in der digitalen Gesellschaft nämlich so richtig selbst realisieren. Wir alle nutzen das jeden Tag und verstehen das auch so. Das Individuum geht dadurch nicht zugrunde. Im Gegenteil, es erhält eine neue digitale Identität und ein neues Medium der Selbstdefinition, in einer so noch nie zuvor in der Geschichte weltweit ansprechbaren Öffentlichkeit. Den Anfangszeitpunkt dieser modernen Ideengeschichte der digitalen Öffentlichkeit, der ist nun nicht leicht auszumachen, liegt er deutlich vor Jeremy Benthams Panoptikon, das ist Panoptikon aus dem Jahr 1791, der wohl bekanntesten Überwachungsfantasie des Aufklärungszeitalters. Also sehr, sehr alt schon alles. Schon 200 Jahre zuvor, in der Mitte des 16. Jahrhunderts, hatte Michel de Montaigne die Vision eines in jeder Stadt eingerichteten sogenannten zentralen Informationsamtes formuliert, ein Informationsbüro, Informationsamt, Büro d'Adresse, das allen Interessenten als Informations- und Vermittlungsstelle für Anfragen, Auskünfte und Angebote aller Art offenstehen sollte. Und 1630 wurde diese Vision in Paris tatsächlich Realität. Und das erste königlich patentierte Adressbüro nahm seinen Betrieb auf. Und ausgehend von Paris und London etablierten sich solche Adressbüros oder Fragämter oder auch Intelligenzcomptoirs genannt, dann in den meisten großen oder größeren europäischen Städten. Also es gab wirklich in jeder größeren, mittelgroßen europäischen Stadt gab es sowas. Und hielten sich dort bis in das 19. Jahrhundert, bis Presseverlage und Zeitungsunternehmen, und das ist auch wieder medientheoretisch interessant, ihre informationelle Funktion übernahmen. Also sie wurden letztlich dann von den Zeitungen und deren Informationsfunktion, deren Medienöffentlichkeitsfunktion aufgesogen. Der Kompetenzbereich der ersten Adressbüros lautete epistemisch, universell, schlicht, question à résoudre, ja, Fragen zu lösen. Alle Fragen, gleich ob privat oder Öffentlichkeit, sollten im Büro einer Lösung zugeführt werden können. Und diese Lösung bestand darin, die überall in der erwachenden Wissenschaftsgesellschaft der Frühmoderne verstreut vorhandenen Informationen institutionell zusammenzuführen und allgemein verfügbar zu machen, nämlich genau in diesem Büro. Alles Wissen, so war das gedacht, ist kollektiv verfügbare Information. Und wer über alle Informationen verfügt und diese nur richtig kombiniert, weiß alles. Das ist in einer Nussschale das digitale Wissenschaftsideal oder digitale Wissensideal der frühen Neuzeit anno 1630. Und dabei lassen sich anhand dieser ersten Suchmaschinen, wie man sie auch bezeichnen könnte, wie in einem fernen Spiegel bereits all diejenigen Fragen studieren, die im Zentrum der netzpolitischen Debatten der Gegenwart stehen. Etwa, woher kommen die für die Informationsgesellschaft nötigen Daten? Wer stellt sie zu welchem Preis zur Verfügung? Welcher Ökonomie gehorcht ihre Nutzung? Welche Art von Öffentlichkeit entsteht durch die Vernetzung von solchen Daten? Wie werden Datensicherheit, Privatsphäre und Schutz vor staatlicher Repression gewährleistet? Schließlich, was fängt man mit den einmal gesammelten Daten an? Wie speichert man sie zu welchem Zweck? Wie macht man sie lesbar? Was sagen sie mit Hilfe welcher Methoden über die damit vermessenen Personen aus? Bereits unter den Beobachtern der frühen Neuzeit gehen die Meinungen auseinander, ob Nutzen oder Schaden der öffentlichen Verwendung personenbezogener Daten überwiegen. Frühneuzeitliche Netzoptimisten wie Montaigne oder Leibniz versprechen sich von der institutionalisierten Informationsvernetzung nicht anders als heutige Digitalisierungsbefürworter eine aufgeklärtere, effizientere und nicht zuletzt gesündere Gesellschaft. Also Digitalisierung first, Bedenken second. Der ursprüngliche Arztberuf des Gründers des ersten Pariser Adressbüros, Theophrast Renaudot, der war Arzt, ja, ist heute bekannt als Begründer des modernen Journalismus und war Leibarzt von König Ludwig XIII. Dieser Arztberuf stellt sich als Visionär für eine weitere Signatur der modernen Gesellschaft dar, nämlich für Gesundheitspolitik als öffentliche Aufgabe, für die man ebenfalls ein datengesteuertes Gesundheitsmanagement braucht. Das ist schon im 17. Jahrhundert bekannt. Auf der anderen Seite wurde jedoch sehr schnell klar, dass mit der öffentlichen Preisgabe von personenbezogenen Daten neuartige Gefahren verbunden sind, die immer auch eine spezifische Form moralischer Korruption des öffentlich exponierten Subjekts beinhalten. Als besonders skandalträchtig erwies sich dabei die für die Techniken der modernen Netzwerkgesellschaft bis heute charakteristische Verbindung von Öffentlichkeit, Intimität und Anonymität. Adressbüros waren verrufene Orte, die trotz der ehrbaren und teils philanthropischen Absichten ihrer Betreiber mit der Vermittlung von Prostitution und Zuhälterei in Verbindung gebracht wurden. Frauen war es aus Gründen der Sittlichkeit teils verboten, sie aufzusuchen. Selbst als Handels- oder Dienstleistungsplattformen reüssierten sie oft nicht auf Dauer, sondern generierten neuzeitliche Zitronenprobleme, indem sie schlecht beleumdete Dienstboten und Dienstherren anzogen, während die Guten aus Diskretionsgründen fernblieben. Nicht wenige dieser Einrichtungen überlebten deswegen nur wenige Jahre oder gelangten gar nicht über das Projektstadium hinaus. Ein weiteres Schlaglicht auf das volatile ökonomische Verhältnis von Datenwert und Datenpreis in der heutigen digitalen Ökonomie. Was ist nun das Neue an der Digitalisierung des 20. und 21. Jahrhunderts? Berechenbar sind wir nach allem Gesagten, und das ist wirklich wesentlich, schon sehr lange, nämlich ernsthaft spätestens seit dem Beginn der wissenschaftlichen Sozialpolitik im 19. Jahrhundert. Die strukturelle Verbindung von Anonymität und der öffentlichen Preisgabe von personenbezogenen Daten ist nach allem Gesagten ebenfalls keine neue Erscheinung. Neu ist heute jedoch der Umfang und die Reichweite des Zugangs zu digitalisierten und anonymisierten privaten Informationsmärkten. Und woher kommt nun diese neue Reichweite? Nun, die im 20. Jahrhundert entwickelten digitalen Technologien erlauben es durch die Universalität ihres binären Codes, informationelle Muster aller Art miteinander zu vernetzen und mit Metainformationen zu hybridisieren, die ihrerseits auch wieder binär kodierbar sind. Also es ist letztlich die digitale Sprache, die eine Weltrevolution der Informationsverarbeitung bewirkt hat. Und hinzu kommen natürlich heute die exponentiell wachsenden Speicherkapazitäten, Verarbeitungskapazitäten, die es so noch nie gegeben hat. Ja, also man kann es ideengeschichtlich auch so ausdrücken: die seit der frühen Neuzeit verfolgte Vision, durch Kombination aller weltweit verfügbaren Informationen das gesamte Weltwissen zu erschließen, diese Vision ist heute tatsächlich in einer gewissen Hinsicht schon Realität geworden. Und zwar so, dass sich die große Mehrheit der Menschen weltweit sich dem nicht mehr entziehen kann. Und die liberalen Demokratien des Westens müssen sich, ob sie das wollen oder nicht, in dieser gravierend gewandelten Informationskultur neu ausrichten. Sie müssen sich dazu verhalten. Und ihre Überlebensbedingungen werden davon abhängen, wie sie sich zu den daraus resultierenden Entwicklungen verhalten. Oder vielleicht können sie auch gar nicht so viel tun. Das wäre dann auch eine interessante Einsicht. Und damit komme ich zu meinem vierten und abschließenden Punkt, in dem es nun schließlich darum gehen soll, welche Effekte die digitale Transformation auf die Funktionsbedingungen der liberalen Demokratie und insbesondere auf das liberale Paradoxon hat. Dass es nun offenbar einen Zusammenhang zwischen aktuellen Anfeindungen des liberalen Gesellschaftsmodells und der Verhärtung vor allem digital geführter öffentlicher Debatten gibt, scheint auf der Hand zu liegen. Aber wiederum ist es so, dass gewisse strukturelle Probleme, wie eben das liberale Paradoxon, unabhängig davon existieren, dass wir nunmehr im Internetzeitalter leben. Es greift also zu kurz, nun alles auf das Internet zu schieben und zu sagen, ja, die Trolle sind schuld oder die Filterblasen sind schuld. Es gilt vielmehr, nochmals genauer und struktureller hinzusehen. Und dazu stellt sich zunächst einmal die Frage, wozu ist der öffentlichen Kommunikation und damit auch der Netzkommunikation in der liberalen Gesellschaft überhaupt Bedarf? Die Frage klingt auf den ersten Blick naiv und scheint sich von selbst zu beantworten. Ich tue es einmal unter grobe Paraphrase von Jürgen Habermas. Moderne liberaldemokratische Politik ist nach Habermas deliberative Politik, deren Ziel besteht darin, zu erklären, wie, ich zitiere, in pluralistischen Gesellschaften ohne gemeinsame Religion oder Weltanschauung politische Kompromisse vor dem Hintergrund eines intuitiven Verfassungskonsenses überhaupt zustande kommen können. Also wie politische Kompromisse in Abwesenheit einer gemeinsamen Religion oder Weltanschauung zusammenkommen können. Da ist sie wieder, die Legitimationslücke im Herzen der liberalen Gesellschaft. Habermas beschreibt sie als Säkularisierung der Staatsgewalt, als Entfallen der legitimierenden Kraft des Glaubens an die göttliche Berufung der herrschenden Dynastien. Und daher müsse sich das demokratische System gewissermaßen aus sich selbst heraus legitimieren, und zwar durch die Legitimität erzeugende Kraft der demokratischen Willensbildung. Und damit es gelingt und damit alle Bürger am gemeinsamen politischen Projekt mitarbeiten, obwohl sie nach Habermas kein gemeinsames Wertfundament mehr teilen, bedarf es eines Forums der politischen Öffentlichkeit, das die rationale Deliberation politischer Entwürfe als Grundlage der Demokratie möglich macht. Und dieses Forum einer politischen Öffentlichkeit muss nun nach Habermas vor allem zwei Bedingungen genügen. Erstens muss die politische Öffentlichkeit inklusiv sein, also alle Beteiligten gleichberechtigt beteiligen. Zweitens muss die politische Öffentlichkeit diskursiv sein, also nochmals Zitat Habermas, der Erwartung kognitiv richtiger und tragfähiger Problemlösungen Rechnung tragen und die Vermutung rational akzeptabler Ergebnisse begründen. Das ist eine sehr starke Anforderung, eine Vermutung rational akzeptabler Ergebnisse. Diese Bedingungen herzustellen ist nun nach Habermas ganz entscheidend die Aufgabe der klassischen Massenmedien, das heißt der Qualitätspresse und von Rundfunk und Fernsehen, die eine Filter- oder Gatekeeper-Funktion für den öffentlichen Diskurs ausüben. Also die Aufgabe dieser Filterfunktion besteht schlicht darin, irrationale Fehl- oder Privatansichten, Fehlansichten oder Fake News aus dem öffentlichen Diskurs auszusondern und damit dessen Rationalität bei gleichzeitiger demokratischer Pluralität zu gewährleisten. Also Pluralität ja, Fake News nein. Soweit das klassische Bild der deliberativen Demokratie, nennen wir es das pastorale Idyll des liberalen Rechtsstaats 2.0. Denn was fehlt in diesem Bild einer friedlich vor sich hin deliberierenden und sich dabei immer wieder versöhnenden liberalen Demokratie, die angeblich keiner verbindenden Werten jenseits der Verfassung bedarf? Nun, es fehlt das liberale Paradoxon. Nun ist selbstverständlich davon auszugehen, dass ein Meisterdenker wie Habermas mit den klassischen Widerspruchsbeweisen der kollektiven Entscheidungstheorie vertraut ist. Das, was ich Ihnen heute vortrage, ist schließlich keine Neuigkeit. Das ist seit 50 Jahren bekannt. Aber Habermas versucht letztlich genauso wie Kant, nur in, sagen wir mal, auf den Stand von 1990 gebrachter Form, das Problem der aporetischen Unversöhnlichkeit von liberaler Privatherrschaft und demokratischem Gemeinwillen mittels rationaler Deliberation zu lösen. Genau das ist aber, wie ich versucht habe zu zeigen, systematisch nicht möglich, weil das kollektive Entscheidungsdilemma auf der Ebene der Bedingungen rationalen kollektiven Entscheidens selbst liegt und sich dabei durch weiteres rationales Deliberieren eben gerade nicht auflösen lässt. Habermas kümmert das aber nicht. Und diese Problemverweigerung scheint mir ein fundamentales Defizit seiner Demokratietheorie zu sein. Nun schalten wir noch einen Gang höher, worum es Habermas eigentlich geht in seinem hier zitierten Essay über den neuen Strukturwandel der Öffentlichkeit, ist, dass durch die digitalen Medien, und zwar vor allem die sozialen Plattformmedien, also Twitter respektive X, Facebook, Instagram, TikTok und so weiter, die soeben beschriebene klassische Struktur der deliberativen Öffentlichkeit deformiert und beschädigt wird. Und zwar so sehr, dass sie ihre rationalitätsstiftende Funktion in den heutigen westlichen Demokratien nicht mehr erfüllen kann. Was sind die neuen Probleme, die Habermas hier beschreibt? Nun betrachtet man noch einmal die beiden vorher genannten Grundbedingungen, Inklusivität und Diskursivität, so legen die digitalen Plattformmedien hier buchstäblich die Axt an die Wurzel an. Es geht schon damit los, dass die Plattformmedien das Geschäftsmodell der klassischen Massenmedien, vor allem der Presseverlage, austrocknen. Und wer nun meint, das regelt dann eben der Markt, greift nach Habermas zu kurz. Denn mit dem Niedergang der Qualitätsmedien geht auch der Niedergang ihrer Filterfunktion für den öffentlichen Diskurs einher. Damit wird erstens die Inklusivität der demokratischen Öffentlichkeit zerstört. Denn an die Stelle einer allgemeinen, verbindenden, deliberativen Kultur entstehen nun Gegenöffentlichkeiten in Filterblasen, die sich nicht mehr als Teil des demokratischen Gemeinwesens begreifen. Jede Filterblase im Netz enthält sozusagen eine kleine Reichsbürgerszene. Und zweitens, noch gravierender, bricht durch die neuen Plattformmedien, auf denen nunmehr jeder ein gleichberechtigter Sender ist, jeder Einzelne ist ein Sender, auch die qualitätssichernde Funktion der klassischen Massen oder der klassischen Medien zusammen. Eine Unterscheidung zwischen wahr und falsch, rational, irrational ist kaum mehr möglich. Fake News greifen um sich und der Beeinflussung der öffentlichen Meinung durch Desinformation einschließlich solcher durch ausländische Geheimdienste wird Tür und Tor geöffnet. Willkommen in der postfaktischen Demokratie. Und das vielleicht erstaunlichste Phänomen dieses neuen Strukturwandels der Öffentlichkeit ist dabei eine Verschiebung der Grenzen zwischen dem Bereich der politischen Öffentlichkeit und der Öffentlichkeit klassischerweise entzogenen privaten Kommunikation. Also öffentlich und privat sind nicht mehr zu unterscheiden. Denn ein weiterer Effekt der Plattformmedien ist ja bekanntlich, dass sich der Nachrichtenwert einer Information nur noch nach Kriterien der Aufmerksamkeitsökonomie bemisst. so dass selbst die größten privaten oder intimen Idiosynkrasien auf einmal gleichrangig mit klassischerweise zur politischen Sphäre gehörigen Informationen rangieren, ja geradezu durch ihren Stellenwert in der sozusagen fehlgeleiteten politischen oder öffentlichen Aufmerksamkeitsökonomie den Wert einer politisch relevanten Information sozusagen illegitimerweise erlangen. Gleichzeitig setzen Plattformmedien Anreize für Private, sich durch intime Bloßstellung Prominenz zu erkaufen, wobei die klassischen Medien dann wiederum in Geiselhaft genommen werden für solche privat-öffentlichen Exhibitionen von Hass und Narzissmus im Netz. Man kann jetzt hier noch lange über die Verknappung von Aufmerksamkeitsressourcen durch die immer größere irrelevante Informationsflut sprechen. In der Verschiebung der digitalen Aufmerksamkeitsökonomie hin zu immer mehr irrelevanten und falschen Informationen dürfte tatsächlich auch das größte Problem für die Autonomie des Individuums in der modernen Gesellschaft liegen. Unser gravierendstes Problem ist also nicht, dass wir zu ferngesteuerten Datenpunkten im World Wide Web werden. Unser Problem ist vielmehr die Aufzehrung der wertvollsten Ressource der Informationsgesellschaft, nämlich Aufmerksamkeit, durch die galoppierende Informationsvermüllung im öffentlichen Raum. Und wie wirkt sich das nun auf das liberale Paradoxon aus? Nun, also meine theoretische Vermutung, damit komme ich zum Schluss, geht dahin, dass durch die epistemische Einebnung aller Informationen, gleich ob öffentlich oder privat, politisch oder unpolitisch, also durch diese Verschleifung des öffentlich mit dem privaten Raum, eine Ordnungsfunktion verloren geht, die bisher dazu diente, die mit dem liberalen Paradoxon in vielen Fällen eben doch zurechtzukommen. Ganz einfach, weil es im klassischen bürgerlichen Liberalismus einen unausgesprochenen Wertkonsens der Gestalt gab, dass gewisse Themen in die politische Öffentlichkeit gehören und andere nicht. Man kann das als metapolitische Sortierregel des klassischen Liberalismus beschreiben. Alles, was individuell unverhandelbar sein soll, wird in die private Sphäre geschoben und hat allenfalls dort seinen Platz. Nicht aber in der politischen Öffentlichkeit. Das galt bis vor kurzem insbesondere für viele Fragen der Religion, der Sexualität oder der Familie, soweit sich darüber nicht doch, wie in der ehemaligen christlichen Mehrheitsgesellschaft, ein allgemeiner politischer Konsens erzielen ließ. Diese Zeiten sind aber vorbei. Und sobald dieser öffentliche Konsens einmal zerfallen ist und sich die liberale Gesellschaft dann, wenn sie mit gegnerischen Forderungen konfrontiert ist, als eben doch nicht so liberal, aber gerade deswegen als funktionstüchtig erwiesen hat, muss über Fragen der Religion, Sexualität und Familie neu verhandelt werden. Und das liberale Paradoxon, des einen private Freiheit, ist des anderen öffentlichen Ärgernis, steht von neuem im Raum. Die Situation, vor der wir nun aber stehen, ist, dass diese Unterscheidungsfunktion öffentlich versus privat durch die digitale Aushöhlung des Gegensatzes von öffentlicher und privater Sphäre ja als solche immer weniger funktioniert. Und auf einmal sieht sich die liberale Gesellschaft mit ideologischen, nicht verhandelbaren Forderungen in einer Totalität konfrontiert, die in dieser Form in ihrer Legitimationsökonomie noch nie einen Platz hatten und diese auch künftig kaum haben wird, ohne die Grundlagen der liberalen Gesellschaft selbst zu zerstören. Was wäre abschließend gefragt, der Ausweg? Möglicherweise, dass sich in öffentlichen Diskursen ein neues Gleichgewicht zwischen öffentlichen und privat einstellt. Doch die Aussichten dafür sind nicht gerade rosig, wenn man die Zeitung aufschlägt. Vermutlich ist es aber doch wesentlich, dass wir auf diese Unterscheidbarkeit sozusagen klassisch liberal wieder hinarbeiten und es uns nicht gefallen lassen, dass das idiosynkratisch-ideologische und Militante mit einem Wimpernschlag die gesamte Sphäre der politischen Aufmerksamkeit in Geiselhaft nehmen kann. Dennoch sollte man nicht zu viel erwarten, denn die ideologische Spaltung der liberalen Gesellschaften wird nicht mehr so einfach verschwinden. Wir müssen lernen, mit ihr zu leben. Und es ist auch sicher zu kurz gegriffen, wenn Habermas etwa für den Sturm auf das amerikanische Kapitol am 6. Januar 2021 schlicht die politischen Eliten verantwortlich macht, die angeblich seit Jahrzehnten, letztes Zitat, die legitimen von der Verfassung gewährleisteten Erwartungen eines erheblichen Teils ihrer Bürger enttäuscht hätten. Im Gegenteil, gerade in dieser Argumentation zeigt sich die zirkuläre immer wieder doch nur auf die andere Seite als Gegner zeigende Struktur des liberalen Paradoxons, dem durch immer weitere Konstitutionalisierung des öffentlichen Diskurses sicher nicht beizukommen sein wird. Nochmals, die Struktur des liberalen Paradoxons, des einen privaten Freiheit ist des anderen öffentliches Ärgernis, ist konstitutiv für die Verfassung der westlichen liberalen Demokratien und sie werden mit ihm stehen oder fallen. Vielen Dank.
Das war die Rechtswissenschaftlerin Marietta Auer über die Rolle der Unterscheidung zwischen Privatem und Öffentlichen in liberalen Demokratien im digitalen Zeitalter. Sie hat ihren Vortrag am 20. Juni 2024 gehalten an der Humboldt-Universität zu Berlin im Rahmen der Mosse Lectures.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. Auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.